Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Aus Versailles. Wir sind beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Ein informelles Treffen, das zu Ende gegangen ist mit Pressekonferenzen vor etwa einer halben Stunde. Und wir sind zusammengeschaltet. Peter Kapern und ich haben als Korrespondenten in Brüssel von Versailles aus über diese Gespräche berichtet. Gespräche, die ihren Niederschlag auch natürlich in den Hauptstädten der EU gefunden haben, auch in Berlin. Und da ist der Name Gerhard Schröder zu nennen, der so, sagen wir mal, seitwärts in diesen Gipfel hineingespielt wurde. Und deswegen haben wir Stefan Detjen dazugeholt, der das Ganze auf der bundespolitischen Ebene beobachtet. Hallo Stefan, hallo Peter.
Hallo Klaus, ich grüße dich. Wir sehen uns ja sogar hier durch dieses Pressezelt.
Hallo und bonjour sozusagen aus Berlin.
Da versuchen wir diesen Politik-Podcast mal in wirklich nicht ganz einfachen Bedingungen. Ich stehe hier in einem Pressezelt, 200 Journalisten. Es werden so ganz allmählich, habe ich das Gefühl, weniger, viele Kameracrews noch. Und so ganz allmählich beginnt man hier Stecker zu ziehen, abzubauen, Stative einzurücken. Das sehe ich gerade hier vor mir. Und die Atmosphäre ist so ein bisschen, nachdem sie spannungsgeladen war während der Pressekonferenzen, weil einfach wahnsinnig viel zeitgleich passierte und gleichzeitig WLANs nicht so richtig so funktionieren, wie sie sollten. Der Regen hier auf die Zeltplane über uns prasselte und die Zeltwände ein wenig wackelten. Also alles ein bisschen provisorisch. Kommen wir, und der Peter gibt mir ein Zeichen, kommen wir zum Inhalt, oder Peter?
Da kommen wir noch ein bisschen zur Form. Also wenn es gleich pfeifen, rauschen und jaulen sollte, dann ist das das Handgebläse der einzigen Toilette, die hier direkt neben diesem Pressezelt ist. Und die ist so laut, dass es in den Ohren klingelt. Kann sein, dass es gleich auch noch in unserem Podcast landet.
Ich bin ja noch nicht so lange Korrespondent hier, eigentlich erst seit wenigen Tagen. Es wird immer wieder gesagt, es ist ein informeller Gipfel. Sag uns kurz, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir einmal im Monat erleben in Brüssel und einem informellen Zusammentreffen?
Also die formellen Gipfel, die wir jeweils erleben im März, im Juni, im Oktober und Dezember, die folgen einem bestimmten Ritual. Sie schließen sozusagen immer quartalsmäßige Arbeitszyklen der Ministerräte, der EU-Kommission ab, wo mit Zielpunkt des jeweiligen Gipfels bestimmte Beschlüsse vorbereitet werden, die dann dort formalisiert werden. Die informellen Gipfel, die wurden ursprünglich mal dazu eingerichtet, dass man sich mal abseits der Tagesagenda, abseits dessen, was in der EU so regelmäßig beschlossen werden muss, unterhalten konnte, über die lange Perspektive reden, mal so den großen Bogen schlagen konnte. Und da sieht man dann schon, so informell war dieser Gipfel gar nicht, weil der unter einem wahnsinnigen Aktualitätsdruck stand, eben unter dem Eindruck dieses Ukraine-Kriegs.
Stefan, wie wurde denn dieser Gipfel in Berlin beobachtet? War die Aufmerksamkeit groß oder steht dort auch alles einfach noch zu sehr unter dem Zeichen der Ereignisse weiter östlich in der Ukraine?
Naja, ich würde sagen, hier steht schon noch alles unter dem Zeichen der Ukraine, und jedenfalls erleben wir das auch hier, dass das, was, glaube ich, als Agenda mal von Emmanuel Macron für diesen Gipfel geplant gewesen ist, Blicke in die Zukunft Europas, auch mit den Elementen der französischen Inszenierung eines Präsidenten in Wahlkampfzeiten, auch darüber müssen wir vielleicht noch kurz sprechen, dass das natürlich total überlagert ist vom Krieg in der Ukraine und wir deswegen auch das, was wir hören, ganz im Zeichen, im Schatten dieses Krieges sehen. Und die Frage, die ich mit euch jetzt unbedingt diskutieren will, wo ich Antworten von euch haben will, ist, dass wir natürlich sehr stark wahrnehmen, die Diskussion insbesondere über die Energiepolitik, mit der Frage, erleben wir das einmal mehr, dass Olaf Scholz, dass Deutschland hier in eine Minderheitenposition kommt mit der Ablehnung eines kompletten Gas- und Ölboykotts.
Ja, interessant. Ich meine, diese beiden Themen, es ging um die Energiepolitik natürlich. Es ging um eine aus Sicht mancher Kritiker gescheiterte Russlandpolitik Deutschlands, die dieser Krieg und die russische Aggression offenbart. Es ging um die Diskussion einer möglichen Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union. Auch da gibt es in Berlin eine dezidierte Meinung. Und natürlich war die EU historisch geschlossen, als es um eine Antwort ging auf der Sanktionsebene gegen die Aggression. Ich glaube, das wurde von vielen Seiten gewürdigt, aber hier sind doch wieder Differenzen aufgetreten. Peter, was ist dir aufgefallen? War das schon wieder so ein bisschen nach der Dramatik der letzten Tage, die ja in der Ukraine andauert, Business as usual, wo wieder einmal altbekannte Fronten aufbrachen? Oder siehst du Verschiebungen?
Weißt du, Klaus, ich halte gar nicht so viel von dieser Sichtweise auf diesen EU-Gipfel, dass man sich jetzt anschaut, was hier beschlossen, was hier diskutiert wurde, wie diskutiert wurde. Und um dann gleich an jedem kleinen Punkt und Komma in das alte Lamento zu verfallen, da sind sie wieder, die alten Streithähne in der EU, nichts können sie geschlossen auf den Weg bringen. Also die EU steht nach meiner Wahrnehmung nach wie vor Schulter an Schulter bei der Ablehnung dieser russischen Aggression und in dem Willen der Ukraine zu helfen und beizustehen. Aber man darf doch einfach mal die Realität nicht aus dem Blick lassen. Der Krieg in der Ukraine sieht von Vilnius betrachtet aus anders aus, als er von Madrid oder Lissabon aussieht. Und das schlägt sich natürlich in den Diskussionen, wenn die sich um konkrete Punkte drehen, wie beispielsweise die Frage des Importstopps für Energien aus Russland, das schlägt sich dann natürlich nieder. Und ich frage mich, man kann es doch einem Regierungschef nicht verübeln, dass der beispielsweise in die Debatte wirft die Frage, ist den Menschen in der Ukraine wirklich geholfen, wenn bei uns die Chemiewerke ihre Arbeit einstellen müssen? Ist den Menschen in der Ukraine tatsächlich geholfen, wenn wir nicht mehr heizen können, wenn in Italien beispielsweise die Lichter ausgehen, weil dort der größte Teil des Stroms mit russischem Gas hergestellt wird? Das sind doch die Fragen, die diskutiert werden müssen, auch im Angesicht dieses Krieges. Und dann gleich wieder von einem Zerfallen der EU oder von den alten Streithähnen zu reden, das halte ich für vollkommen falsch. Wer das tut, hat keinen realistischen Blick auf die Ereignisse auf diesem Kontinent.
Peter, lass mich aus Berlin aber mal eine Perspektive vielleicht in einer sehr zugespitzten Form einbringen, die jetzt gar nichts mit dem alten, das was du das alte Lamento nennst, das du aus Sicht des Brüsseler Korrespondenten ja auch sehr, glaube ich, sehr deutlich und sehr richtig rausbringst, dass wir dazu neigen, die Union, die EU da oft schlecht zu reden. Aber lass mich mal eine Haltung entgegenstellen, die sich aus der Zeit des jüngsten Krisenmanagement und der Krisendiplomatie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ableitet, nämlich dass Deutschland sich in eine Position begeben hat unter seiner neuen Regierung, in dem es immer drei Schritte hinter seinen westlichen Partnern her ist. Das beginnt mit der realistischen Wahrnehmung der russischen Aggression. Bis zum Schluss nicht nur die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, die hatten wir ja bei allen, sondern nach meiner Wahrnehmung bei der deutschen Regierung in einem besonderen Maße das Ausblenden der Warnungen, wie wir sie aus Osteuropa oder wie wir sie auch aus Washington gehört haben, dass mit diesem Putin wirklich mit einem ernsthaften, vollen Angriff zu rechnen ist. Dann die Diskussion um Nord Stream natürlich. Olaf Scholz vollkommen isoliert, bis er dann diese Kurve bekommen hat. Dann die Diskussion um Waffenlieferungen. Deutschland am Ende isoliert. Die Niederländer fangen an, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und Olaf Scholz muss dann in dieser dramatischen Weise die Kehrtwende seiner Politik einleiten. Und daraus leitet sich meine Frage ab, ob das nicht ein Muster ist, nicht ein grundsätzliches europäisches Muster, sondern ein spezifisches Muster der vergangenen Monate, das sich hier jetzt mit Blick auf die Forderung nach einem kompletten Gas- und Ölboykott nochmal wiederholt und wo wir es erleben werden, dass Deutschland auch hier dann von den Verbündeten letztlich in die Mitte genommen wird und in einer Minderheitenposition ist, die nicht mehr haltbar ist.
Also Stefan, ich kann das sehr gut nachvollziehen, nur ich muss sagen, man muss natürlich die Vorgängerregierungen geführt von Angela Merkel hier in Mithaftung nehmen. Diese energiepolitischen Abhängigkeiten, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind, hätte man spätestens nach der Annexion der Krim 2014 korrigieren müssen. Da hat es nicht an Hinweisen gefehlt. Die Grünen haben in der Opposition oftmals auf die Gefahr dieser Abhängigkeiten hingewiesen. Also dies einer neuen Bundesregierung als schlechtes Regieren vorzuhalten, glaube ich, das wäre übertrieben. Ich bin aber der Meinung, Und ich glaube, da sind Peter und ich leicht unterschiedlicher Meinung, dass die Bundesregierung hier geschwächt auftritt, wenn es zum Beispiel um das Thema Resilienzfonds, um eine konkrete Investitionsoffensive durch die erneute Aufnahme gemeinschaftlicher Schulden, Emmanuel Macron ist dafür zu haben, Italien ist dafür auch zu haben, dasteht und der deutsche Widerstand gegen eine solche Politik durch die Schwächen, die ich eben aufgezeigt habe, geschwächt ist.
Also jetzt möchte ich doch nochmal intervenieren hier, weil ich glaube, wir müssen das jetzt ein wenig differenzierter betrachten, als ihr das in eurer Darstellung gerade gemacht habt, Stefan und Klaus. Ich stimme euch zu, dass Deutschland sich blamabel dargestellt hat bei dem Festhalten an Nord Stream 2. Über Jahre hinweg, obwohl es massivste Warnungen und Gegenpositionen hier in Brüssel gegeben hat. Ich stimme euch zu, dass es einfach schmerzhaft war, zuzuschauen, wie Deutschland gezögert hat beim Thema der Waffenlieferungen. Aber es gibt eben Dinge, da ist das so leicht hergesagt, dass Deutschland da isoliert sei oder in einer Minderheitenposition sei, beispielsweise beim Stopp der Energielieferungen. Ich weiß nicht, ob Deutschland in einer Minderheitenposition ist. Und ich behaupte einfach mal, ihr könnt es auch nicht wissen, weil diese Geschichte ist hier im Kreis der 27 nie abgestimmt worden. Man darf nicht vergessen, da sind auch immer viele kleinere Länder, die sich dann hinter dem breiten Rücken eines Bundeskanzlers oder eines französischen Staatspräsidenten verstecken und sich nicht äußern. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich legitim ist, zu diskutieren, ob es klug ist, und welchen Menschen in der Ukraine damit geholfen ist, wenn in Deutschland Chemiewerke ihre Arbeit einstellen müssen, 10.000 Leute zum Arbeitsamt geschickt werden, weil die Energielieferungen aus Russland von heute auf morgen eingestellt worden sind. Welche Regierung will dies langfristig überleben? Welche Regierung will dann noch auf die öffentliche Unterstützung zählen, die im Moment noch für Sanktionen gegen Russland da ist? Das sind doch Fragen, die diskutiert werden müssen. Ebenso wie sich Fragen stellen im Zusammenhang mit dem, was Klaus jetzt zweimal genannt hat, dieses Thema Resilienzfonds. Wir müssen klar benennen, was das ist. Das heißt, die EU soll ein weiteres Mal Hunderte von Milliarden an Schulden aufnehmen, die dann gemeinsam von allen Ländern nachträglich abgezahlt werden. Und das in einer Situation, wo doch überhaupt noch nicht klar ist, wie groß ist eigentlich der wirtschaftliche Schaden durch diesen Krieg. Ich habe heute gesehen, dass der DAX sich durchaus positiv entwickelt hat in den letzten 48 Stunden. Niemand weiß, ob die Wirtschaft wirklich einbricht. Pascal Donoghue, der Chef der Eurogruppe, war heute hier beim Gipfel. Er hat gesagt, wir gehen davon aus, dass wir trotz des Krieges Wirtschaftswachstum in Europa in diesem Jahr haben werden. Also warum dann jetzt weitere Hunderte von Milliarden an Schulden auftürmen? Die Frage muss man doch diskutieren dürfen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nicht einmal 15% der Gelder aus dem letzten schuldenfinanzierten Fonds ausgegeben sind. Ja, das sind doch vernünftige Diskussionspunkte.
Ja, Peter, lass mich aber das jetzt nochmal eng führen, weil wir jetzt wirklich immer in die Breite gehen, Resilienzfonds, Energielieferung. Ich würde es gerne nochmal von euch hören mit Blick auf die Frage der Energieabhängigkeit, die wir hier in Deutschland sehr stark national diskutieren, mit Blick auf deutsche Wirtschaft, verstärkt in den letzten Tagen ja auch mit Blick auf Energiepreisentwicklungen, Spritpreisentwicklungen in Deutschland. Das wird im Vorfeld der anstehenden Landtagswahlen ja erkennbar schon zum Landtagswahlthema. Aber es ist hier so, dass wir inzwischen sehen, dass sich die Opposition gegen die Bundesregierung profiliert hat positioniert hat mit der Forderung eines vollständigen Gas- und Ölboykotts. Und jetzt nehmen wir aber natürlich gleichzeitig wahr, dass es da andere europäische Länder gibt, die mindestens und teilweise viel stärker abhängig sind von russischen Energielieferungen als Deutschland. Also Griechenland, Bulgarien, die baltischen Staaten, Italien ist erwähnt worden, eine ganze Reihe von anderen Staaten. Wie stellt sich das bei so einem Gipfel jetzt dar? Ist das eine erkennbare Bruchkante? Sind das Interessengegensätze, mit denen man gut umgehen kann? Oder ist das tatsächlich etwas, wo Putin dann auch seinen Spaltkeil in die EU reinsetzen kann?
Ich habe so wahrgenommen, Stefan, dass es eine Gruppe von Ländern gibt. Und nach meinem Gefühl ist das eine eher Minderheitengruppe. Eine kleine Gruppe von Ländern gibt in der Europäischen Union, die gewillt sind, enorm große Opfer zu bringen, ihrer eigenen Bevölkerung enorm große wirtschaftliche Schäden aufzulasten vor dem Hintergrund des eigenen Bedrohungsgefühls. Man darf nicht vergessen, dass Länder wie Litauen beispielsweise oder Polen, die spüren bereits Putins Atem im Nacken und sie sagen, wir könnten die Nächsten sein. Dieses Gefühl ist so in anderen Ländern, in Portugal, in Spanien, in Italien nicht vorhanden. Da stellt sich die Frage, müssen wir wirklich in Kauf nehmen, dass unsere Wirtschaft möglicherweise zusammenbricht? Denn niemand weiß ja, wie wirklich die Auswirkungen sein würden, wenn die Energielieferungen aus Russland unmittelbar sofort abrupt gestoppt würden. Da gibt es ja keine festen Berechnungen dafür. Und das ist es, was hier diese Diskussionslage auf dem Gipfel geprägt hat.
Ja, aber jetzt muss ich noch mal nachfragen. Ist nicht dieses Lebensgefühl etwas, in dem Europa jetzt in dieser Zeit zusammenfinden muss? Ich stelle das jetzt mal als These in dem Raum. Kann es sich Deutschland noch leisten zu sagen, naja, diese Bedrohung, die andere, wie du das schilderst, schon unmittelbar im Nacken spüren, das ist eine Bedrohung, die betrifft uns noch nicht unmittelbar. Das ist doch ein deutsches Lebensgefühl, dass wir da. Es gibt zurzeit viele Szenen, die erinnern mich an das Jahr 2015. Die Flüchtlinge kommen an in Berlin, ganz spürbar, in vielen Städten in Deutschland. Wir haben das wahrgenommen als eine Aggression, die ist weit von uns weg. Und diese Bedrohungen, die sich mit einer Strategie Putins verbinden, die rücken uns jetzt in der Tat auf den Pelz. Die sind nahe und das ist kein Krieg mehr, der irgendwie andere betrifft, sondern der uns unmittelbar betrifft. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist an der Zeit, dass Deutschland sich da eher am Lebensgefühl der östlichen Nachbarn orientiert, als einem Lebensgefühl früherer Zeiten, wo man sagt, solche Kriege, die wir hier in Gestalt von Flüchtlingen sehen, wo wir uns außenpolitisch dazu verhalten müssen, die betreffen uns doch noch nicht unmittelbar.
Also mein Eindruck war, dass diejenigen Staaten, die auf dramatischere Maßnahmen, ich will es mal so sagen, drängen, unter dem Eindruck natürlich dieses Krieges, der am 24. Februar begonnen hat, stehen. Und natürlich steht auch die Bundesregierung, steht auch Deutschland, stehen doch wir alle eigentlich unter dem Eindruck dieser Entwicklung und dieser Bilder. Gleichzeitig argumentiert die Bundesregierung meiner Ansicht nach auch zu Recht, dass es die Gefahr von Überreaktionen gibt. Wenn ich mir einige Stimmen anhöre in Bezug auf die Energie, aber auch in Bezug zum Beispiel auf den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Auch darüber müssen wir ja reden, denn da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und da gibt es nun mal eine Gruppe von Staaten, denen kann es nicht schnell genug gehen angesichts der dramatischen Umstände. Und auch da finden wir ja spiegelbildlich wieder eine vergleichsweise besonnene, zurückhaltende Argumentation des Bundeskanzlers, der da sagt, natürlich verstehen wir die Ambitionen der Ukraine. Selbstverständlich hat die Ukraine insbesondere durch die Verteidigung in den letzten zwei Wochen bewiesen, dass sie Werte teilt, dass sie, wie es hier oftmals hieß, Teil der europäischen Familie ist. Aber das kann nicht gleichzeitig bedeuten, dass man Regeln, die man sich aus gutem Grunde gegeben hat, über den Haufen wirft und nun ein völlig unvorbereitetes Land zu einem Teil der Europäischen Union macht oder selbst eine Schwelle darunter zu einem Kandidaten, der bevorzugt behandelt wird, etwa gegenüber Ländern wie den Westbalkanländern, die den Status schon lange haben und seit Jahren auch Verhandlungen machen.
Stefan, wenn ich da noch mal eingreifen darf, wenn ich noch mal etwas aufgreifen darf, was du eben gesagt hast, die Forderung, dass ich spitze das jetzt zu, Deutschland dem Lebens- und Bedrohungsgefühl anderer Länder, die näher dran sind an dieser russischen Bedrohung, anzuschließen hat. Ich finde, dass die Europäische Union in einer Situation ist, in der sie ihre Gefühle zurückdrängen müsste und rational an die Dinge herangehen muss. Und ich bin eigentlich erstaunt darüber, wie die Diskussion in den letzten Wochen gelaufen ist. Da haben Menschen den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System gefordert, und zwar komplett aus dem SWIFT-System gefordert, die überhaupt nicht wussten, was SWIFT ist. Ich beobachte jetzt dasselbe bei der Forderung nach einem kompletten Energieboykott aus Russland. Da sind Menschen zu Werke, die möglicherweise gar nicht im Blick haben, welche Rückwirkungen ein solcher Boykott hat. Und ich finde, das muss mit kühlem Kopf abgewogen werden. Und dieses kühle Nachdenken, das scheint mir, das könnte verloren gehen, wenn wir diesen Impulsen immer sofort nachgeben. das würde mir nicht zusagen, wenn die Politik so laufen würde.
Ja, ich glaube in der Tat natürlich, so eine Situation, eine Kriegssituation ist eine Situation, in der die Fähigkeit von Staaten und komplexen Staatensystemen wie der Europäischen Union rational zu handeln auf einen ganz, ganz schwierigen Teststand gestellt werden. Und ich glaube, da können alle dran scheitern. Und aus deutscher Sicht, das, was wir gesehen haben, wie jetzt sowohl in Medien zum Teil, aber auch im Wahlkampf, Tobias Hans in Saarbrücken, wieder die Erhöhung der Spritpreise zum Wahlkampfthema gemacht wurde, also sozusagen eines der in Deutschland emotionalsten Themen jetzt eingeführt worden ist, wissend, welche Sprengkraft gerade in diesem Thema liegt. Schauen wir nach Frankreich, erinnern wir uns an die Geldwestenbewegung, dann muss man natürlich ein ganz großes Fragezeichen dran setzen, ob Gesellschaften, politische Systeme zu der Rationalität, die du da einforderst, Peter, in der Lage sind. Und das führt mich jetzt nochmal zu der Frage an euch, wie viel Rationalität habt ihr bei dem Gipfel, den ihr jetzt beobachtet habt, auch am Schluss bei den Pressekonferenzen erlebt?
Also ich habe noch nicht jede Pressekonferenz gehört, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sie zeitgleich über die Bühne liefen und wir diesen Podcast hier schnell machen wollten. Der Bundeskanzler in seiner Art, den fand ich durchaus rational. Emmanuel Macron, der hier natürlich, glaube ich, die Gelegenheit spürt, so einen Zipfel der Geschichte fassen zu können und die Gelegenheit zu nutzen. Never waste a crisis, heißt es so schön.
Auch weil diese Krise eben Wind in den Rücken lässt für den laufenden Wahlkampf. Das darf man ja nicht vergessen.
Darf man nicht vergessen, gehört dazu. Und die Bilder waren ein Geschenk für ihn gestern. Wenn ich das Wetter jetzt sehe und denke, diese Zeremonie, der Empfang, dieser strahlende Eindruck, der gestern in Versailles hinterlassen wurde, wäre heute entstanden, die Bilder wären ganz anders. Stefan, wir haben dich unter anderem dazu geholt und ich wusste, dieser Podcast wird ein Parforce-Ritt, um über das Thema Gerhard Schröder zu reden. Das kam so von der Seite und man merkte, wenn Olaf Scholz bei den wenigen Gelegenheiten, die die Journalisten hier hatten, ihn überhaupt zu befragen, nach Schröder befragten, dann war er, ich würde sagen, fast unvorbereitet zuerst, aber war also absolut nicht bereit, das zu kommentieren. Auch jetzt in der Abschlusspressekonferenz war das doch ein schneller Ablenkungsversuch in Richtung Vermittlung Ukraine ohne Schröder. Sag uns was dazu. Ist das etwas von Substanz? Wie viel wissen wir darüber? Und
es ist aus meiner Sicht, muss ich das sagen, aus der journalistischen Sicht ist das eine der, ich würde Stand jetzt sagen, skurrilen, bizarren Geschichten, die ich als Journalist beobachte. Man muss das ja nochmal von der Genese sehen. Den ersten Hinweis übrigens habe ich von dir, Peter, gestern aus Paris bekommen. Du hast mir den Link geschickt zu einem Artikel in dem Magazin Politico, das als erstes, wenn ich es richtig gesehen habe, diese Meldung hatte, Schröder ist in Moskau und will da mit Putin sprechen. Es gab dann ein Verwirrspiel letztlich. Auch dpa hat die Geschichte bestätigt, einschließlich des Hinweises, das Gespräch habe gestern stattgefunden zwischen Putin und Schröder und des Hinweises, das Gespräch, diese Vermittlungsmission sei auf Anregung der ukrainischen Seite zustande gekommen. Dann haben wir gestern Abend den ukrainischen Botschafter gehört, der gesagt hat, er wisse nichts davon und könne sich gar nicht vorstellen, dass seine Regierung Gerhard Schröder darum gebeten habe. Dann haben wir den Regierungssprecher, den deutschen Regierungssprecher Steffen Hebestreit gehört, der gesagt hat, die Bundesregierung wisse nichts davon. Und das war ja dann der Tenor aller Wortmeldungen, auch vom SPD-Chef Lars Klingbeil, der gesagt hat, also keine Ahnung, ob das stimmt, was der da wirklich macht. Wenn es was bringt, drücken wir ihm die Daumen. Und der Eindruck, dass das doch insgesamt eine etwas bizarre Geschichte ist, der wurde dann natürlich gestern Abend dann verstärkt, als dann das Bild der Ehefrau von Gerhard Schröder, Seon Schröder-Kim, durch die Gegend geisterte, die einen, sagen wir mal, etwas bunten Instagram-Kanal betreibt und sich dann hat fotografieren lassen, von wem auch immer, von ihrem Mann oder jemand anderem, in einer madonnenhaft betenden Pose. Ich kenne die Perspektive, das ist, wenn ich es nicht ganz falsch sehe, im Baltschuk-Kempinski-Hotel in Moskau aufgenommen, von dem man, das sieht man dann auch im Hintergrund so schräg rüberschaut, auf den Roten Platz die Kreml-Mauer sieht und die Basilius-Kathedrale im Hintergrund. Und das Bild musste man so interpretieren.
Stefan,
Sion Schröder.
Entschuldigung, so wie du es beschreibst, ist das eine bizarre Fußnote und wir können einen Haken daran machen oder wiegt dieser Schröder immer noch als Mühlstein an Olaf Scholz und kann ihm Probleme bereiten?
Ja, die Art und Weise, wie die Regierung und auch die SPD gesagt hat, wir wissen das alles nicht, die kann man ja gar nicht anders als eine Distanzierung interpretieren. Und wie ernst das zu nehmen ist, ich habe mal einen O-Ton mitgebracht. Es gibt einen Podcast von Gerhard Schröder, in dem er zuletzt Ende Januar über das Thema Ukraine gesprochen hat mit seinem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander. Und Bela Ander hat ihn am Ende dieses Podcasts gefragt, Gerd, es gibt ja nun viele, die sagen, du musst zu deinem Freund Putin gehen und vermitteln. Und wir können uns mal anhören, was Gerhard Schröder damals, eben Stand Ende Januar, darauf geantwortet hat.
Ach, das ist sehr nett gedacht. Aber das ist ja keine Politik. Politik auf der Ebene müssen heute diejenigen machen, die politische Verantwortung tragen, und zwar unmittelbare politische Verantwortung tragen. Das ist der amerikanische Präsident, das ist der französische Präsident und das ist der deutsche Bundeskanzler. Da kann jemand, der durchaus über persönliche Beziehungen verfügt, aber nicht wirklich helfen. Das müssen die Verantwortlichen schon selber leisten, sonst kann das nichts werden.
Also, ich würde fast fragen, wollen wir es dabei belassen? Schlusswort Gerhard Schröder?
Ja, ich denke,
ungern.
Eigentlich ist es doch ein gutes Schlusswort, Stefan, weil mein Eindruck war, hier wurde Gerhard Schröder behandelt mit seiner Mission nach Moskau wie der alkoholkranke Onkel, der mal wieder sich auf einer Hochzeitsfeier furchtbar daneben benommen hat und alle haben versucht, peinlich berührt wegzugucken, in die andere Richtung zu gucken. Ich glaube, so ist sie mit Gerhard Schröder und seiner Mission in Moskau umgegangen worden.
Aber das geht nicht. Ich kann es nicht. Das geht einfach nicht. Wir können nicht so aufhören. Wir können nicht über Scholz reden. Wir können nicht über Gerhard Schröder reden und die Jahre dazwischen vergessen. Gestern habe ich mit einer Kollegin, die lange hier in Brüssel arbeitet, geredet. Und ich habe gesagt, oder sie hat gesagt, was ist eigentlich mit Angela Merkel? Warum redet denn hier eigentlich niemand darüber, dass sie diese Regierungen angeführt hat, die uns jetzt in der Energiepolitik und in der Außenpolitik diese enormen Verwundbarkeiten aufzeigen, nur Monate nachdem sie das Amt verlassen hat? Ist sie hier möglicherweise viel zu milde beurteilt werden oder aber mit einem geradezu naiven Maßstab als erfolgreiche Kanzlerin auch in ihrem Verhältnis zu Wladimir Putin beurteilt worden? Da drunter liegt die Frage, wenn wir hier schon über mögliche Vermittlungen reden, ob der persönliche Einfluss von Angela Merkel auf Wladimir Putin, zumindest die Beziehung, in dieser Krise nicht genutzt werden kann.
Ja, ich glaube, das Verhältnis Angela Merkel zu Putin zieht sich über 16 Jahre einer Kanzlerschaft hin. Und in dieser Kanzlerschaft, das hat sie auch selber immer wieder artikuliert, liegt aus ihrer Sicht ein Bruch, liegt ein Wandel Putins, der sich wegorientiert hat vom Versuch, sich sozusagen in der Gruppe der G8 im NATO-Russland-Rat doch irgendwie auf den Westen hin zu orientieren, zu dem Putin, der versucht, seine neoimperialen Fantasien auszuleben. Das hat Angela Merkel schon auch gesehen. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, auch sie ist diejenige gewesen, die Nord Stream 2 bis zum Schluss immer wieder als ein rein wirtschaftliches, privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet hat, nicht gestoppt hat. Auch nicht in dem Moment, Klaus, du erinnerst dich gut dran, als zum Beispiel Nawalny vergiftet worden ist, nach Berlin transportiert worden, wir die ganze Brutalität dieses Regimes unmittelbar vor Augen hatten und wir damals im Hauptstadtstudio zusammen gesagt haben, das ist eigentlich der Moment, da muss jetzt eine Bremse in dieses Nord Stream-Projekt reingeschmissen werden. Angela Merkel hat das nicht getan, das gehört mit zu der Geschichte. Trotzdem gehört dazu, dass sie natürlich eine Person ist, die wahrscheinlich ein ganz besonderes Gewicht auch in der Diplomatie mit Putin hatte. Sie ist diejenige, die diplomatische Erfolge erzielt hat in den Verhandlungsnächten gemeinsam mit Emmanuel Macron und Poroschenko damals das Abkommen von Minsk verhandelt hat. Und ich habe gestern einen interessanten Artikel in der New York Times gelesen, von dem russischen Journalisten Michail Sigar, das ist einer der Gründer des unabhängigen Fernsehsenders DOSCH-TV, der inzwischen auch abgestellt ist und der einer der wirklich guten Kenner der putinschen Machtnetzwerke sind. Und der schreibt dort unter anderem, dass Angela Merkel eigentlich die einzige Figur auf der internationalen Bühne ist, der Wladimir Putin irgendeinen Respekt entgegengebracht hat.
Stefan, diesen Schlusspunkt finde ich erheblich verdaulicher als das Thema Gerhard Schröder, mit dem wir möglicherweise etwas zu früh geschlossen hätten. Das war der Politik-Podcast 248. Vielleicht hätte er etwas stringenter sein können. Er war wirklich aus der Hüfte hier zusammengestellt. Peter schmunzelt mich an. Wir sind hier vom Schreibtisch aufgestanden. Ich hatte 2 Minuten vorher den Bericht für die Abendsendungen fertig gemacht. Also entschuldigt hier möglicherweise ein Hin und Her. Das war ungeplant, das war spontan. Stefan, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier mit reinzuspringen und den Berliner Blick auf die Szene zu werfen. Sag uns noch mal kurz schnell, denn ich habe es nicht im Kopf, die E-Mail-Adresse für Reaktionen und Feedback auf unseren Politik-Podcast.
Ja, danke. politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse und da freuen wir uns und wir lesen wie immer alle Nachrichten gerne und nehmen sie gerne als Anregung auf.
Wir packen jetzt die Koffer und bauen ab. Euch einen schönen Abend. Danke Peter, danke Stefan.
Bis dann. Danke euch auch. Schöne Grüße nach Paris, nach Versailles. Ciao.